Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der europäische Gipfel beschließt Reformen für die Eurozone. Nur der britische Premier Cameron sperrt sich. Und er hat recht, sagt uns der Ökonom vom führenden euroskeptischen Think Tank Großbritanniens.
Essentially, he did what he believed was best for protecting Britain's interests.
Außerdem, Klimagipfel, wird künftig die Frachtschifffahrt zur Kasse gebeten. Hans-Jörg Walter, der Neue von der SVP, im Porträt und schließlich.
Er darf nicht zu dünn sein, auch nicht zu dick. Dann muss er Luft durchlassen.
Der Wams für Sieger, was ihn ausmacht. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Mit einer strikten Haushaltskontrolle will Europa die Schuldenkrise in den Griff bekommen und den Zerfall des Euros abwenden. Heute in den frühen Morgenstunden fiel der Entscheid am Krisengipfel der Regierungschefs in Brüssel. Großbritannien aber blockierte eine unionsweite Lösung und isoliert sich damit selbst. Zunächst der Bericht von Martin Alliot.
Der britische Premierminister ging gestern mit zwei grundsätzlichen Anliegen in diese Verhandlungen. David Cameron wünschte energische Schritte der Euro-Länder zur Rettung ihrer Glaubwürdigkeit. Diese Straffung sollte aber von allen 27 EU-Partnern verbindlich verankert werden. Obwohl diese Bedingungen erfüllt waren, lehnte Cameron ab.
It's sometimes the right thing to say, I'm afraid I cannot do that, it's not in our national interest, I don't want to put that in front of my parliament, and so I'm going to say no and I'm going to exercise the veto. That is effectively what I did.
Es hätte den britischen Interessen widersprochen, er hätte das nicht vor sein Parlament bringen wollen, daher sein Veto. Der britische Oppositionsführer Ed Miliband sah das anders.
This is not so much a veto as David Cameron walking away, and that is not going to help Britain.
Das sei kein Veto gewesen, sondern eine Flucht, die dem Land nichts nütze. Äußerlich begründete Cameron seinen Alleingang damit, dass die EU-Partner sich geweigert hätten, den Briten ein spezifisches neues Veto über die weitere Regulierung des Finanzplatzes London zuzugestehen. Dass der Schutz eben jener Finanzcasinos, die Großbritanniens Krise massiv verschärft haben, nun zum Leitstern der britischen Europapolitik wird, mag verblüffen. Tatsächlich aber werden künftige Finanzmarktregulierungen der Eurozone auch die Londoner Töchter europäischer Großbanken betreffen und sie machen einen beträchtlichen Teil der Londoner City aus. Die Motivation Camerons ist vielmehr in der zunehmend antieuropäischen Gesinnung der Engländer schlechthin und der konservativen Partei im Speziellen zu finden. Cameron spielte mit dem Feuer, er buhlte um die Gunst der EU-Gegner und verbrannte sich wohl die Finger. Jetzt frohlocken die insularen Skeptiker und träumen von einem Austritt.
Ist die Währung gerettet, aber die Union gespalten? Der Eurogipfel ist auch ausführlich Thema nach den Nachrichten mit Thomas Matthies.
Die Verhandlungen in Durban über ein neues Klimaabkommen gehen in die Verlängerung. Vermutlich werde bis tief in die Nacht weiter verhandelt, hieß es von offizieller Seite. Grund seien die bisher wenig befriedigenden Ergebnisse. Vor allem China, Indien und die USA wollen bis 2020 kein verbindliches Abkommen zum CO2-Ausstoß. Über 100 Länder, darunter die Schweiz, fordern verbindliche Zusagen bis 2015. In der Demokratischen Republik Kongo bleibt Präsident Joseph Kabila nach den Wahlen im Amt. Gemäß vorläufigem Endergebnis erhielt er 49% der Stimmen. Kabilas Herausforderer Etienne Tshisekedi kam auf 32%. Der Oppositionsführer sagte, er anerkenne das Ergebnis nicht. Während der Wahlen gab es Ausschreitungen in verschiedenen Landesteilen. Oppositionsgruppen sprachen von Wahlbetrug. Kroatien soll im Sommer 2013 das 28. Mitglied der Europäischen Union werden. Das Land hat den Beitrittsvertrag mit der EU unterzeichnet. Nun muss der Vertrag noch von allen EU-Staaten genehmigt werden. Der Termin, an dem Serbien den Status eines Beitrittskandidaten erhält, hat die EU dagegen verschoben, auf frühestens März 2012. Im November sind in der Schweiz 2500 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind 20% mehr als im Oktober. Am meisten Gesuche stellten im November Personen aus Tunesien, Eritrea und Serbien. Seit Anfang Jahr wurden insgesamt 20.000 Asylgesuche gestellt. Das sind 40% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Bundesamt für Migration prüft, ob es nächstes Jahr im Asylbereich tatsächlich Stellen abbauen will. Wegen der zunehmenden Asylgesuche würden Sofortmaßnahmen geprüft, bestätigte das Bundesamt einen Bericht des Tessiner Radios und Fernsehens. Es geht um insgesamt 19 befristete Stellen. Darunter sind auch 7 Stellen im Asylempfangszentrum in Chiasso. Diese hatte das Bundesamt für Migration noch vor wenigen Tagen abbauen wollen. Wegen der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU ist die Arbeitslosigkeit in einzelnen Grenzregionen leicht gestiegen. Das steht in einem Bericht des Bundesrates. Verglichen mit anderen Regionen gibt es mehr Arbeitslose in der Nordwestschweiz, am Jurabogen und in der Genfersee-Region. In den Grenzregionen würden mehr Menschen aus dem Ausland eingestellt, heißt es im Bericht. Trotzdem hätten sich die Löhne nicht anders entwickelt als in der restlichen Schweiz. Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie bedrohe den Datenschutz, schreibt der Bundesrat. Die Menschen würden immer mehr Daten in sozialen Medien wie Facebook hinterlassen. Der mögliche Missbrauch dieser Daten sei schwierig zu kontrollieren. Deshalb will der Bundesrat eine Gesetzesänderung prüfen, die den Datenschutz in diesem Bereich stärken würde. Auch wer keiner Landeskirche angehört, muss mit den Kantonssteuern die Pfarrerlöhne mitfinanzieren. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass dadurch die Glaubensfreiheit nicht verletzt werde. Im zu beurteilenden Fall war eine Person aus dem Kanton Bern aus der evangelisch-reformierten Landeskirche ausgetreten und zahlt nun keine Kirchensteuern mehr. Sie verlangte zudem, dass ihr auch jener Teil der Kantonssteuer erlassen wird, mit dem die Pfarrpersonen entlöhnt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, der schloss bei 5.794 Punkten, das ist ein Plus von 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.161 Punkten, ein Plus von 1,4%. Der Euro wird zu 1.2358 gehandelt, der Dollar zu 92,24 Rappen. Das Wetter? Morgen im Norden zeitweise Regen, in den Alpen und im Süden meist bewölkt, aber in der Regel trocken. Die Temperaturen in der ganzen Schweiz um 9 Grad. Am Sonntag ist es über dem Mittelland lange Zeit bewölkt, dann wird es aber freundlicher. Im Süden und in den Alpen scheint dagegen die Sonne.
Splendid Isolation manövriert Cameron Großbritannien vollends ins Abseits. Die Einschätzung zum Eurogipfel und das Gespräch. Dann?
Es ist nicht so, dass wir in unserer Fraktion nicht diskutieren können,
sagt Hans-Jörg Walter, der neue SVP-Kandidat, der schon einmal fast Bundesrat geworden wäre. Klimagipfel in Durban, kommt die Aufwärmrunde beim Nachsitzen und gibt's demnächst eine Klimasteuer für Frachtschiffe. Außerdem, in Kongo will Joseph Kabila wieder Präsident geworden sein. Die Güterbahn stottert durch die Alpen und will das ändern. Und schließlich Besuch in Bux, wo die schnellsten Anzüge der Welt geschneidert werden. Angekündigt war er als Gipfel der letzten Chance zur Rettung des Euro. Nach dem Gipfel aber ist klar, die Krise geht weiter. Die Einschätzung von unserem Korrespondenten Urs Bruderer.
Die obersten politischen Chefs Europas sind von monumentaler Unbeirrbarkeit. Seit bald 2 Jahren suchen sie den Ausweg aus der Krise. Seit bald 2 Jahren folgen sie dabei derselben Heilslehre. Sie lautet in einem Satz: Das Vertrauen der Märkte gewinnen wir zurück, indem wir sparen. Und seit bald 2 Jahren schlittern sie so tiefer und tiefer in die Krise. Heute meldet die Notenbank der Niederlande, auch wir sind wieder in der Rezession. In Griechenland und den anderen Sparprogrammländern ist das längst Dauerzustand. Doch am Gipfel in Brüssel wurde diese Nacht beschlossen, dass man der Heilslehre ein vertragliches Denkmal setzt. Bis im Frühling soll es fertig sein, dann soll es eine europäische Fiskalunion geben. Weil die Briten einen inakzeptablen Schacher probierten, steht die Fiskalunion neben der Europäischen Union und damit in rechtlichem Sumpfgebiet. Es ist also noch nicht klar, ob die neue Härte, die man sich jetzt auferlegt, auch wirklich hart wird. Automatische Sanktionen bei zu hohen Defiziten, eine scharfe Kontrolle der nationalen Budgets in Brüssel und eine Schuldenbremse in der Verfassung jedes Staates, das sind die Kernideen. Eine Schuldenbremse wäre für EU-Länder tatsächlich ein Fortschritt. Richtig konstruiert, bremst sie die Ausgaben in den guten Jahren und erlaubt den schlechten den Druck aufs Gaspedal. Ein Vorteil gegenüber dem geltenden, starren EU-Stabilitätspakt, der, Konjunktur hin, Rezession her, immer gleich zubeißen würde, wenn er Zähne hätte. In der schweren Krise jetzt aber nützt auch die beste Schuldenbremse nur so viel wie eine neue Handbremse, wenn es steil bergauf geht, nämlich nichts. Und darum fördert sie auch nicht das Vertrauen der Märkte. Denn der Weg aus der Krise führt steil bergauf. Und die Märkte fragen sich nicht, ob die Euroländer vorsichtiger werden, wenn es eines Tages wieder geradeaus geht. Sie fragen sich, ob sie es noch hinaufschaffen oder ob der Euro vorher zerbricht. Womit auch klar sein sollte, womit man das Vertrauen der Märkte jetzt noch gewinnen kann. Nicht mit einer Bremse, sondern mit Benzin oder, um die Metapher zu verlassen, mit Geld, Cash, Kohle, mit Euros. Doch da halten sich die Euroländer seit Ausbruch der Krise zurück. Keine Bailouts, kleine Bailouts, kein Schirm, ein kleiner Schirm und so weiter. Auch jetzt wieder. Auf dem Tisch lag in Brüssel der Vorschlag, den provisorischen und den permanenten Rettungsschirm nebeneinander aufzuspannen, um die Märkte zu beeindrucken. Der Vorschlag kam nicht durch. Immerhin wird die Idee geprüft, ob die EU-Notenbanken dem IWF weitere 200 Milliarden Euro zur Verfügung stellen sollen, mit denen er wiederum Euroländer ein wenig stützen könnte. So bleibt auch nach diesem Gipfel nur eine Hoffnung, dass die Europäische Zentralbank eingreift. Nur sie kann noch die Summen bereitstellen, die die Märkte jetzt sehen wollen. Zwar hat EZB-Chef Draghi gestern solche Pläne noch vehement dementiert, doch danach hat er das Ergebnis des Gipfels als sehr gut beurteilt und damit vielleicht doch Vertrauen und Hilfsbereitschaft signalisiert. Vertrauen funktioniere rückwärts, hat er kürzlich erklärt. Ein Anker in der Zukunft schaffe Vertrauen in der Gegenwart. Um auf unsere Metapher zurückzukommen, vielleicht hat er damit gemeint, dass die EZB denen hinaufhilft, die eines Tages vorsichtiger geradeaus fahren werden.
Die Einschätzung von Urs Bruderer. Die Eurozone will in der Not mehr Disziplin, Großbritannien macht nicht mit, weil neue Vorschriften für eine sparsame Haushaltsführung die Souveränität der britischen Inseln gefährdeten und die Interessen der Londoner City. So jedenfalls argumentierte der britische Premier Cameron in der Nacht der langen Messer und so argumentiert auch Open Europe, ein einflussreiches euroskeptisches Forschungszentrum in London. Ich fragte den Ökonomen Raoul Ruparel von Open Europe, ob er also zufrieden sei mit seinem Premier.
Well, I think he had very little choice in terms of balancing the interests of this city, which is.
Cameron hatte kaum eine Wahl. Er musste abwägen und die Interessen der Wirtschaftsmetropole London, die Interessen seiner Partei und der Wählerschaft berücksichtigen. Er musste einfach einen Strich ziehen und die Londoner City schützen, die maßgeblich zur britischen Wirtschaftsleistung beiträgt. Und er musste das Recht der Briten schützen, sich selber zu regulieren.
So I think he really had to draw a red line in the sand in terms of protecting the city and protecting the right to regulate.
Als Maggie Thatcher damals Nein sagte zu mehr Integration in Europa, erhielt sie Geld zurück. Was gewinnt denn Cameron jetzt mit seinem Abseitsstehen?
Well, he hasn't got anything clear in return, but it's what he's maintained to some extent. He has maintained
nichts Konkretes, aber er hat das Recht eines Vetos bei Finanzregulationen erhalten und die Kontrolle über wie viel Kompetenz man an EU-Institutionen abgibt. All das hätte verloren gehen können und er hat auch eine selbstzerstörerische Spaltung seiner Partei verhindert.
A division within his party essentially.
Aber besteht nicht das Risiko, dass wenn Europa die Fiskalunion vorantreibt, die Londoner City trotzdem betroffen ist, aber im Gegensatz zu heute Großbritannien eben gar nicht mehr mitreden kann?
Well, I think for sure the outcome is unclear to some extent. I mean,
nun, die Konsequenzen sind natürlich noch nicht genau abzuschätzen. Zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer. Falls sie nur in der Eurozone erhoben würde, könnte das trotzdem den Finanzplatz London beeinträchtigen. Denn Unternehmen würden generell Europa meiden und für ihre Investitionen und Finanztransaktionen andere Plattformen suchen. Und die City wird oft auch als Eingangstür zum europäischen Markt gesehen. Da könnte viel Geschäft verloren gehen. Allerdings könnte London auch attraktiver werden für Firmen als steuergünstiger Standort für globalen Handel. Und so kann die Europäische Fiskalunion für Großbritannien negative Folgen haben, aber eben auch positive. In welchem Verhältnis ist noch unklar.
Kann es wirklich im langfristigen Interesse Großbritanniens sein, auf Europas Hinterbank zu sitzen und zuzusehen, wie der kontinentaleuropäische Markt immer stärker zusammenwächst?
Well, I think it is a question about where the UK wants to align itself over the long term, as you say.
Das kommt darauf an, mit wem das Land zusammenspannen will in Zukunft. Hinzu kommt, dass die Maßnahmen die Eurokrise nicht lösen werden. Man erreicht ein bisschen mehr Austerität und ein bisschen mehr Budgetdisziplin, allerdings ohne die geplanten automatischen Sanktionen. Und was gänzlich fehlt, ist eine Vision für mehr Wettbewerbsfähigkeit, für Wachstum und für gesunde Finanzinstitutionen, denen die Märkte vertrauen könnten. Es steht in den Sternen, wie die europäischen Länder ihre Schulden nachhaltig in den Griff bekommen. Für Großbritannien wäre es eine Katastrophe, bei einer Integration mitzumachen, ohne zu wissen, wohin es mit der Eurozone geht. Deshalb ist die Hinterbank Europas, wie Sie es nennen, im Moment der genau richtige Platz für uns.
So I think taking a back seat at the moment might be the best policy for the UK.
Was ist Ihr Eindruck? Stehen die europäisch-britischen Beziehungen mit diesem Gipfel an einem Scheideweg?
Wahrscheinlich. Die Schlüsselfrage ist, wohin dieser neue Vertrag führen wird, den Großbritannien nicht unterschreibt. Wenn es den Ländern der Fiskalunion gelingt, die EU-Institutionen zu beteiligen, zum Beispiel ohne rechtliche Vertragsabänderung, wie EU-Präsident Barroso das vorschlägt, dann würde das die Dynamik der EU entscheidend verändern und auch die Rolle Großbritanniens. Aber wir müssen warten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln, während der nächsten Monate bis zum nächsten EU-Gipfel im März.
Der Ökonom Raoul Ruparel vom einflussreichen euroskeptischen Think Tank Open Europe in London. Die UNO-Klimakonferenz in Durban müsste zu dieser Zeit eigentlich zu Ende sein. Sie ist es nicht. Es wird weiter verhandelt, weiter gesucht nach Lösungen, denen alle zustimmen können. Nach den schleppenden Verhandlungen der letzten zwei Wochen hat sich seit gestern aber einiges bewegt. Aus Durban, Martin Durrer.
Wahrscheinlich werden einige heute Nacht nicht schlafen, sagte Brasiliens Chefunterhändler gestern Abend noch und fügte sich lächelnd in sein Schicksal. Die Verhandlungen dauerten dann in verschiedensten Zusammensetzungen bis morgens um vier. Und das Ergebnis war mindestens in einer der Runden überraschend. Die EU schmiedete eine Allianz aus 120 Staaten, mit jenen, die unter dem Klimawandel am meisten leiden. Mit den ärmsten Entwicklungsländern und den kleinen Inselstaaten. Sie haben das größte Interesse an einer Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Sie wollen keinen vertragslosen Zustand auf unabsehbare Zeit und außerdem finanziert der Handel mit CO2-Zertifikaten auch Klimaprojekte in Entwicklungsländern. Ohne Fortsetzung des Vertrags gäbe es das kaum mehr. Sie brauchen aber noch mehr, schnelle und große Fortschritte im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Denn einzelne von ihnen sind im eigentlichen Sinn des Wortes vom Untergang bedroht, wenn der Klimawandel den Meeresspiegel ansteigen lässt. Darum unterstützen sie jetzt auch den Zeitplan der EU für einen ganz neuen Vertrag. Einen, der alle Länder zu überprüfbaren Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen zwingt. Dagegen haben sich die USA und die großen Schwellenländer bisher gewehrt. Heute Morgen hörte man in Durban aber neue Positionen. Brasilien und Südafrika wollen sich dieser Linie jetzt anschließen und lassen Vorbehalte fallen. Da haben schon mal zwei die Seite gewechselt. China zögert noch und die USA sagen im Verhandlungssaal offenbar nicht das Gleiche wie vor den Medien. Das schafft kein Vertrauen. Indien aber weist den Druckversuch der Europäer mit der neuen Allianz in aller Schärfe als Manöver zurück und fordert weitere Leistungen der Industriestaaten. Wie lange diese Kraftprobe andauern kann, ist offen. Gelingt es wenigstens, den Klimafonds für Entwicklungsländer definitiv einzurichten, könnte das zu einer Entspannung und greifbaren Ergebnissen führen. Gelingt das nicht, droht vielleicht sogar der Abbruch der Verhandlungen.
Martin Durrer aus Durban. Heute Nacht also setzen die Minister dort zum Endspurt an. Wer in Zukunft wie viel CO2 einsparen muss, das ist ein Diskussionspunkt. Ein anderer ist das Geld. Viel Geld. 100 Milliarden Dollar pro Jahr haben die reichen Staaten den Entwicklungsländern versprochen, damit sie sich den Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Stichwort Klimafonds. Und wie immer, wenn es ums Geld geht, es wird bis zur letzten Minute heftig darum gestritten. Aus Durban Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Die Entwicklungsländer lassen keinen Zweifel offen. Ohne den versprochenen Klimafonds geht es nicht.
We have to act now. The Maldives realized that we are in the front line of effects of climate change.
Umweltminister Mohamed Aslan von den Malediven sagte es, genauso wie Tosim Panu Mpanu, der Verhandlungsführer der afrikanischen Staaten.
Africa needs this climate finance in order for us to cope with adverse effects of a climate change to which we did not contribute.
Viele Entwicklungsländer hätten bereits mit den Folgen der höheren Temperaturen zu kämpfen, mit dem steigenden Meeresspiegel etwa oder heftigeren Stürmen. Damit umzugehen koste, und dabei müssten ihnen die Industrieländer finanziell helfen, fordern die Entwicklungsländer unisono. Zumal die meisten Treibhausgase in der Atmosphäre aus den Schloten und Auspuffen Europas, Japans und der USA stammten. Es geht um enorme Summen. 500 Milliarden Dollar pro Jahr brauchen die Entwicklungsländer, schätzt die UNO-Umweltabteilung, die UNEP. Einen Fünftel davon haben die Industriestaaten zwar bereits 2009 in Kopenhagen versprochen. Ab 2020 sollen die 100 Milliarden fließen. Doch bisher ist dies ein Versprechen geblieben. Man arbeitete zwar fleißig am Rahmen des Green Climate Funds, des GCF, der das Geld dereinst verteilen soll. Aber immer wieder stellten sich Länder wie die USA und Saudi-Arabien quer. Dabei ging es zuweilen nicht um die Sache selbst. Vielmehr wurde der GCF-Fonds als Faustpfand benutzt, um Forderungen in anderen Bereichen des künftigen Klimavertrags durchzusetzen. Darauf reagierte die Gegenseite scharf. Der afrikanische Verhandlungsführer Mpanu Mpanu drohte:
"No, it seems that people are trying to step back from GCF, and for us it is unacceptable."
Ohne den Fonds werden wir dem Rest des Vertragspakets nicht zustimmen. Ein solches Fiasko könnte mittlerweile aber abgewendet sein. Man hört aus den Verhandlungszimmern, dass der Klimafonds im Prinzip durch ist. Am Ziel ist man damit noch lange nicht. Ein Vertreter der Allianz der kleinen Inseln sagt es sehr diplomatisch: Ein noch so schöner Fonds bringe nichts, wenn er leer sei.
With the absence of resources, then our fund will not have the effect we think it must have.
Denn angesichts der Finanzkrise ist unklar, wie die angepeilten 100 Milliarden zusammenkommen sollen. Einige Milliarden könnten direkt aus den Haushalten der Industrieländer fließen. Doch für den großen Rest braucht es andere Quellen. Wenigstens eine könne sich abzeichnen, sagt Mark Lutz von der Umweltorganisation WWF. Eine Abgabe auf die Treibstoffe für Frachtschiffe.
International transport, especially shipping, can generate financing for climate change. We had a discussion about that with the International Chamber of Shipping.
Solche Abgaben könnten viel Geld einbringen. Der WWF habe es geschafft, die internationale Vereinigung der Reeder dafür zu gewinnen. Diese überraschende Zusage erklärt Simon Bennett von der Reedervereinigung so:
"We're a global industry and we require global rules. Otherwise we have chaos."
Die Schiffsindustrie sei global. Deshalb brauche man globale Regeln, sonst drohe das Chaos. Der Hintergrund: Die EU erwägt, auf ihrem Hoheitsgebiet eine CO2-Besteuerung für Schiffe einzuführen. Das fürchten die Reeder und ziehen eine weltweite Lösung vor. Welche Einnahmen eine solche Taxe bringen könnte, ist umstritten. Die Weltbank kommt in einem Bericht auf bemerkenswerte 25 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Reeder ihrerseits wollen keine Zahl nennen, bezeichnen die Weltbankschätzung aber als übertrieben. Fakt ist, jeder Dollar wird gebraucht. Nun müssen aber die Minister hier in Durban den Ball aufnehmen und die Schiffssteuer in den Vertragstext aufnehmen. Es bleibt ihnen noch eine ganze Nacht dafür.
Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit Güterzügen, die schlecht vorankommen, einem Präsidenten, der nichts erreicht hat und doch bestätigt worden sein will, und mit Nähten, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Zunächst aber ins Bundeshaus. Wäre er in einer anderen Partei, würde die SVP ihn womöglich als Weichling bezeichnen. Aber weil die SVP geschwächt ist und schnell einen konsensfähigen Bundesratskandidaten braucht, ist Hans-Jörg Walter der Mann der Stunde. Sascha Buchbinder über den neuen SVP-Kandidaten.
Der Mann der Stunde wirkt bedächtig. Hans-Jörg Walter, weißer Schnauz, weiße Haare, 60-jährig Präsident des Bauernverbandes. Ihm fällt die Rolle des Kampfkandidaten gegen Evelyn Wittmer-Schlumpf zu. Weil Freund wie Gegner über Hans-Jörg Walter sagen, der ist sympathisch. Mit dem ruhigen Walter fühlt man sich wohl. Klingt er nicht fast wie eine männliche Ausgabe von Wittmer-Schlumpf? Zum Beispiel, wenn er die eigene Partei kritisiert.
Die Schweiz will nicht allein eine dominierende Partei, eine Partei, die vom hohen Ross eine diktatorische Politik betreibt, sondern sie will den Konsens.
Analysiert Walter den Dämpfer für die SVP bei den Wahlen im Oktober, als die Partei Wähler und Sitze verlor. Findet ein Machtkampf statt? Rückt die Partei in die Mitte? Entschieden sei noch nichts, sagt Walter.
Es ist nicht so, dass wir in unserer Fraktion nicht diskutieren können. Wir streiten heftig, wir diskutieren und wenn wir dann eine Lösung gefunden haben, steht man voll dahinter und das erwarte ich nun auch von meiner Fraktion.
2008 war Walter von seiner Partei daran gehindert worden, Bundesrat anstelle des offiziellen Kandidaten Uri Maurer zu werden. Nun fordert er umgekehrt von seiner Partei dieselbe Loyalität ein, die er damals beweisen musste. Heute kann er den Preis bestimmen. Denn heute braucht die SVP einen Kandidaten, der für die CVP attraktiv ist. Zum Beispiel, weil er gegen den Agrarfreihandel steht, genau wie die CVP-Fraktion. Ein anderes Beispiel. Die FDP fordert einen Kandidaten, der auf Distanz geht, zur Initiative gegen Masseneinwanderung. Walter sagt,
ich habe sie bis jetzt noch nicht unterschrieben.
Seine Position, sorgfältig gemalte, zarte Details in Grautönen.
Ich habe volles Verständnis, dass die SVP diese Initiative lanciert hat. Sie will politischen Druck machen, damit der Bundesrat ein Instrument mit der EU aushandelt, eine Ventilklausel, die eben funktioniert, um die Einwanderungsproblematik in den Griff zu bekommen.
Vor allem aber, mit Hans-Jörg Walter bliebe die Mehrheit für den Atomausstieg im Bundesrat gewahrt. Die Atomlobbyorganisation AWES führt Walter zwar auf ihrer Liste atomfreundlicher Nationalräte, aber inzwischen hat Hans-Jörg Walter das Lager gewechselt.
Wir haben hier natürlich auch eine klare Volksmeinung. Man muss sich ganz klar sein, dass jetzt und auch in naher Zukunft Kernenergieanlagen des heutigen Standes keine Volksmehrheit finden. Und man muss deshalb jetzt politische Lösungen finden, dass wir genügend Strom zu einem vernünftigen Preis haben.
Erklärte er seinen Sinneswandel ganz pragmatisch. Ein Gespür für das Machbare und für den Wechsel des Zeitgeistes. Das attestiert ihm auch der politische Gegner. Der frühere Kämpfer für die kleinen Biobauern, Altnationalrat Rudi Baumann, erinnert sich, dass mit Walter ein deutlicher Kurswechsel im Bauernverband stattgefunden habe. Plötzlich war Bio, war Tierschutz kein Unding mehr. Klar, meint Walter.
Man muss einfach die gesellschaftlichen Entwicklungen wahrnehmen. Tierschutz hat in der Schweiz eine sehr große Bedeutung. Bei den Leuten löst das Emotionen aus. Die Leute wollen, dass wir in der Schweiz eine gute Tierhaltung haben.
So viel Geschmeidigkeit. Bei SVP-Vertretern ist man sich das nicht mehr gewohnt. Wäre Hans-Jörg Walter in einer anderen Partei, er würde als Netter verspottet. Aber Walter ist in der SVP, Nationalrat seit 1999. Und was sagt der politische Gegner? Das einzig Negative, was zu hören ist, ist zugleich ein Kompliment. Louis Schelbert, grüner Nationalrat aus der Innerschweiz.
Ich kenne Hans-Jörg Walter als einen offenen, auch aufgeweckten, bauernschlauen Vertreter der SVP.
Bauernschlau, natürlich. Alles andere wäre auch unpassend für den Betreiber eines stattlichen 30-Hektaren-Hofs im Thurgau.
Der Güterverkehr durch die Alpen soll von der Straße auf die Schiene. So steht es in Verfassung und Gesetz, doch das Ziel wird bei weitem verfehlt. Vor Weihnachten will der Bundesrat darlegen, wie er die Zahl der Lastwagenfahrten durch die Alpen verringern will. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Güterbahnen. Von ihrer Seite kommen für einmal nicht Zahlen, sondern Forderungen an die Politik, denn sie können einfach nicht mithalten mit der Straße. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Seit 1991 läuft in EU-Europa die Bahnliberalisierung. Zusammengewachsene Schienennetze, bessere Angebote und Preise hätte sie bringen sollen. Doch die Aufbruchstimmung ist weg. Die Erträge sind miserabel. Hupag, der größte Anbieter im kombinierten Verkehr, spricht vom Teufelskreis der Liberalisierung. Hupag-Sprecherin Irmtraut Tondorf.
Je weniger produktiv der Güterverkehr ist, desto weniger können die Bahnen damit verdienen, desto weniger wird in das System hinein investiert und wiederum desto schwieriger fällt es dem Güterverkehr, überhaupt mal auf den grünen Ast zu kommen. In diesem Sinne Teufelskreis und dann irgendwann kommt der Ausstieg.
Verschiedene neu gegründete Bahnunternehmen sind in dem extrem kapitalintensiven Geschäft nicht durch die Krise gekommen. Im Jahr 2007 fuhren noch 8 private Bahnen im Transit durch die Schweiz. Heute sind es nur noch 2. Die anderen sind übernommen worden.
Was übrig geblieben sind, sind die Staatsbahnen. Die Privatbahnen, die in den Markt einsteigen wollten, haben es mehrheitlich nicht geschafft und sind dann in größere Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgegangen.
Hupack kritisiert, der Korridor Rotterdam-Genua hätte der erste Güterverkehrskorridor werden sollen für 750 Meter lange, 4 Meter hohe und 2000 Tonnen schwere Güterzüge. Hätte.
Der Bahngüterverkehr lebt von großen Mengen, also lange Züge, schwere Züge. Und bis wir infrastrukturseitig diese Voraussetzungen nicht haben, können wir nicht so produktiv arbeiten, wie wir es bräuchten, um im Wettbewerb mit der Straße mithalten zu können.
Trotz aller Probleme und obwohl er weniger Subventionen erhält, erzielt der Bahngüterverkehr einen höheren Marktanteil als der Personenverkehr. ETH-Verkehrsexperte Ulrich Weidmann.
Der Bahngüterverkehr hat insgesamt Menge zugelegt, konnte partizipieren am Güterverkehrswachstum. Hingegen ist die Ertragslage sehr schwierig mit extrem gedrückten Preisen und praktisch keiner Marge.
Die realen Transporterlöse pro Tonnenkilometer, so Weidmann, hätten seit 1960 um dramatische 87% abgenommen. Diktiert würden die Preise vom Straßentransport. Unterschiedliche Lohnniveaus, Sicherheitsbestimmungen und die Missachtung von Vorschriften summierten sich dort zu einem Preisvorteil von 20%.
Ja, ich würde mal sagen, wenn man nur schon die Hälfte dieser Differenz als Preiserhöhung umsetzen könnte am Verkehrsmarkt, dann wäre Cargo nicht mehr rot, sondern schwarz.
Der Preiskampf ist eine Sache, die Konkurrenz zwischen Personen- und Güterverkehr eine andere.
Die Bahninfrastrukturplanung basiert in meiner Wahrnehmung im Wesentlichen auf den Entwicklungsperspektiven des Personenverkehrs. Wir bauen tatsächlich den Personenverkehr sehr oft proaktiv aus. Wir versuchen sogar Nachfrage zu generieren, indem wir die Angebote verdichten.
So hat sich der Anteil des Güterverkehrs an der Schienennutzung in der Schweiz in den letzten 50 Jahren fast halbiert. Personenzüge haben Vorfahrt im Schweizer Schienennetz.
Aus meiner Sicht müsste man sehr ernsthaft über diese Prioritätenordnung in der Kapazitätszuteilung sprechen. Der Güterverkehr auf der Bahn hat keine Chance, wenn er immer zweite Priorität hat. Wichtig ist, dass sich Verspätungen, die ein Güterzug erleidet, dass sich diese nicht aufschaukeln, weil erst in einer, zwei, drei Stunden wieder eine Fahrmöglichkeit besteht.
Das ist darum wichtig, weil die Pünktlichkeit neben dem Preis der wichtigste Faktor ist am Logistikmarkt. Trotz aller Probleme wünscht sich Ulrich Weidmann, dass man die positiven Punkte des Bahngüterverkehrs vermehrt zur Kenntnis nehme.
Meine Wahrnehmung ist, dass man in der Politik geblendet ist von den Nachfragesteigerungen im Personenverkehr und die Kosten ausblendet. Man ist im Güterverkehr geblendet von den Fehlbeträgen von SBB Cargo und blendet den Markterfolg aus.
Joseph Kabila heißt der Gewinner der Präsidentschaftswahlen in der Demokratischen Republik Kongo. Wieder. Kabila war schon bisher an der Macht und so heißt es, habe zu allen legalen und auch illegalen Mitteln gegriffen, um auch da zu bleiben. Ich fragte unseren Mann für Afrika, Patrick Wülser, wenn Kabila nun 49% der Stimmen erreicht haben soll, ist das glaubwürdig?
Nicht besonders. Kabila hat vorgesorgt, schon lange vor den Wahlen. Im Januar 2011 änderte er die Verfassung. Nun reicht eine einfache Mehrheit der Wählerstimmen und ein einziger Wahlgang, um Präsident zu werden oder eben zu bleiben. Hinzu kamen Unregelmäßigkeiten und Manipulationen während den Wahlen. Und dass der Chef der unabhängigen Wahlkommission ein Vertrauter Kabilas ist, also gewissermaßen zur Familie gehört, gibt zumindest Anlass zu Misstrauen.
Ein Sprecher des unterlegenen Kandidaten Etienne Tshisekedi sagte bereits, das Resultat sei völlig inakzeptabel. Heißt das, da drohen Auseinandersetzungen?
Ja, der Oppositionsführer ist bereits während des Wahlkampfs sehr aggressiv aufgefallen. Er hat sich schon vor 3 Wochen vorzeitig zum Präsidenten ausgerufen und seine Anhänger gedrängt, zur Befreiung von Gesinnungsgenossen das Zentralgefängnis in Kinshasa zu stürmen. Und nicht wenige Beobachter zweifeln seitdem am Geisteszustand des Oppositionsführers. Und vor wenigen Tagen droht er noch, den Kongo in ein Libyen zu verwandeln, wenn er die Wahl verlieren sollte. Und vor wenigen Minuten sagte Tshisekedi gegenüber dem französischen Radio, dass er sich ebenfalls als gewählter Präsident des Kongos betrachte, also die Wahl Kabilas nicht anerkenne. Das bespricht nichts Gutes und erinnert entfernt ein bisschen an die Verhältnisse an der Elfenbeinküste vor gut einem Jahr.
Ohnehin war der Kongo während Jahren in den Schlagzeilen wegen des Bürgerkriegs im Osten des Landes, haben noch heute marodierende Banden und Milizen das Sagen. Wie sieht die Sanierungsbilanz von Kabila, dieses alten und neuen Präsidenten, aus vor diesem Hintergrund?
Kabila hat zur Sanierung wenig beigetragen. Das Land ist höchst korrupt und ist auf der Liste der gescheiterten Staaten knapp vor Somalia und Zimbabwe an drittletzter Stelle. Er und seine Familie und seine Entourage haben das Land und die Bodenschätze eher als Selbstbedienungsladen benutzt. Schürflizenzen wurden unter der Hand verschleudert. Kürzlich hat ein Bericht des englischen Parlaments belegt, dass dem Kongo so jährlich 6 Milliarden Dollar verloren gehen. Die Infrastruktur ist desolat. Ein UN-Direktor im Ostkongo sagte mir kürzlich, dass der Kongo ohne Hilfswerke eigentlich längst kollabiert wäre.
Eine desolate Infrastruktur, eine Bevölkerung, die jeden Glauben an die Regierung, an den Staat schlechthin verloren zu haben scheint. Wie soll das weitergehen?
Wenn man mit den Menschen im Kongo spricht, dann wünschen sie sich eigentlich nichts sehnlicher als ein Staat, der eine Infrastruktur bietet, eben Schulen, Gesundheitswesen. Aber vom Staat wird schlicht nichts mehr erwartet. Jeder Mann in Uniform ist nicht ein Helfer, sondern eine Bedrohung. Und das bedeutet im Kongo, vor allem im Osten des Kongos, dass eben längst Anarchie herrscht.
Einschätzungen von Patrick Wülser in Nairobi. Wenn Schweizer, Sloweninnen, Kanadier oder Amerikanerinnen im Skiweltcup um Hundertstelsekunden ringen, fährt immer auch WAMS mit. WAMS, das ist eine kleine Firma im Rheintal. Sie macht die Rennanzüge für alle diese Teams und entscheidet oft über Sieg oder Niederlage, über eine Hundertstelsekunde weniger in der Abfahrt oder über 10 Meter weiter beim Skisprung. Sabine Manz war bei WAMS.
Wenn der Schweizer Skispringer Simon Ammann seinem Erfolg entgegenfliegt oder den zumindest sucht, dann tut er dies mit einem Anzug von bester Qualität.
Wo 100% made in Switzerland ist, und das ist eine schöne Erfolgsgeschichte für uns Skispringer.
Der Stoff, etwa 5 mm dick, ist nicht irgendein Stoff. Entwickelt und produziert wird der bei der Firma Eschler im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das sei Spitzentechnologie, sagt Simon Ammann.
Es ist nicht so einfach. Der Stoff hat gewisse Anforderungen. Er darf nicht zu dünn sein, auch nicht zu dick. Dann muss er Luft durchlassen.
Der Stoff ist das eine, die Verarbeitung das andere. Der Anzug ist kein Kleidungsstück, sondern ein Fluggerät. Dass dieses Fluggerät gut funktioniert, dafür sorgt eine zweite Schweizer Firma, nämlich WAMS in Buchs. Es sind Frauen, die aus dem Stoff von Eschler den Anzug für Simon Ammann nähen. Im Laufe der Jahre sind sie zu Expertinnen geworden, die wissen, wie der Schnitt sein muss, damit der Anzug den Wind optimal aufnimmt. Ein Anzug ist nie fertig, da wird getüftelt und ausprobiert, auch während der Saison. Simon Ammann geht bei WAMS ein und aus.
Manchmal ist es so ein Nahtverlauf, zum Beispiel gerade über die Schultern. Es drückt ein bisschen zu viel, dann tut man sie beim nächsten Anzug ab. Man kann aber auch darüber diskutieren, ob die Naht dann oben dran bremsen, wenn sie vorne oder hinten liegt. Und das sind Sachen, wo man immer am Ball sein muss.
Viel Arbeit also, wenn es um die Optimierung des Materials geht. Ein Geschäft sei das für WAMS allerdings nicht, sagt der stellvertretende Geschäftsleiter Walter Graf.
Nein. Also beim Sprunganzug ist es wirklich so, das ist sicher kein grosses Geschäft für uns.
Deshalb produziert die Firma nur noch für die Schweizer Skispringer. Das Hauptgeschäft macht das kleine Unternehmen mit Anzügen für Langlauf, Biathlon, Skeleton, Bob und vor allem für den alpinen Skisport. Das begann eher zufällig vor 15 Jahren. Heute produziert WAMS mit 18 Mitarbeiterinnen 2000 Anzüge pro Saison für Abfahrtsslalom, Riesenslalom, davon 800 Massanzüge für das Schweizer Alpinteam. Aus weißem Polyesterstoff, auch wieder ein Spezialprodukt der Firma Eschler, werden die Einzelteile der Anzüge zugeschnitten, dann Farbe und Logos aufgedruckt. Das ist weitgehend Handarbeit, es geht um Millimeter, denn die Werbewirtschaft verlangt, dass die Logos präzise gesetzt sind. Walter Graf von WAMS.
Die haben Erfahrungen aus den Fernsehberichten und den Bildern, wo ihr Logo genau platziert sein muss, dass es dann wirklich auch rüberkommt.
Beim Bedrucken des Stoffs wird dieser gleichzeitig verdichtet. Je weniger Luft durch den Anzug dringt, desto schneller ist er. 30 Liter im Minimum müssen es sein, sagt der Internationale Skiverband. Sind es weniger, wird der Rennfahrer disqualifiziert.
Und wenn er zu hoch ist, haben wir das Problem, weil der Athlet sagt, ja, ich will möglichst einen aerodynamischen Anzug, und für ihn ist alles, was über 35 Liter ist, eigentlich schon schlecht, oder?
WAMS arbeitet nicht für die Sportteams direkt, sondern für deren Ausrüster, für Spyder, Decente und Adidas. Diese großen Unternehmen schätzen die zeitliche Flexibilität der kleinen Firma, denn die Stoffe werden erst kurz vor Saisonstart geliefert und dann muss bis Ende Saison auf Hochtouren produziert werden. Das ist neben der Qualität der Grund, weshalb sich WAMS international behaupten kann und sich darüber freut, wenn Schweizerinnen und Schweizer aufs Podest fahren. Ganz im Stillen aber auch, wenn es ein Kanadier, eine Slowenin oder ein Amerikaner ist. Denn auch sie fahren mit WAMS.
Sabine Manz. Mehr über WAMS und ihr Geschäft mit den Rennanzügen hören Sie morgen Samstag in der Wirtschaftssendung Trend ab 8.20 Uhr auf DRS1. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.